ARD. SWR 2 Forum.
Judenhass im Klassenzimmer. Was tun gegen Antisemitismus an Schulen? Am Mikrofon ist Doris Maul. Schüler, die auf dem Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers den Hitlergruß zeigen. Jugendliche, die Beifall klatschen, während sie im Kino einen Film über den Holocaust sehen. Seit dem Massaker der Hamas und auch dem Krieg in Gaza hat die Judenfeindlichkeit an deutschen Schulen enorm zugenommen. Verbreitet und befeuert auch durch soziale Medien. Die Psychologin Deborah Schnabel spricht von einer TikTok-Intifada. Wie lässt sich der Antisemitismus unter Kindern und Jugendlichen stoppen? Und welchen Einfluss haben Pädagogen und Eltern? Über diese und andere Fragen möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren, und zwar mit folgenden Gästen: mit Stefan Düll, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, mit Professor Dr. Ilona Nord. Sie ist Religionspädagogin an der Uni Würzburg und hat dort auch das Zentrum für antisemitismuskritische Bildung gegründet, und mit Dr. Deborah Schnabel, der Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Frau Schnabel, ich habe schon gesagt, Sie sprechen von einer TikTok-Intifada. Der Begriff ist nicht ganz neu. Er hat auch schon im Kontext der Eskalation des Nahostkonflikts im Mai 2021 für Schlagzeilen gesorgt. Aber Sie sagen, die Vorfälle vom 7. Oktober 2023 hätten noch mal wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Inwiefern? Also woran machen Sie das fest?
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt. Also wir sehen natürlich schon länger, dass immer dann, wenn es zur Eskalation im Nahen Osten kommt, dass das auch je nach Europa, je nach Deutschland schwappt und natürlich auch in den sozialen Medien verhandelt wird. Wir sehen aber seit dem 7. Oktober 2023 nochmal eine deutlich schnellere Dynamik. Und das liegt vor allem auch daran, dass innerhalb kürzester Zeit nach dem 7. Oktober eine Flut von erstens gewaltvollen Bildern durch die sozialen Medien, vor allem auch durch TikTok, gingen. Und zweitens sich auch viele Personen, die vormals nicht wirklich sich auseinandergesetzt haben mit dem Nahostkonflikt, sich in kürzester Zeit politisiert haben und ihre Meinungen und auch vermeintliche Fakten auf TikTok teilen. Und der Algorithmus auf TikTok eben vor allem auch extreme Inhalte stark begünstigt, und man so eben auch sehr schnell in extreme Filterblasen hineinkommt und dann eben auch vor allem junge Menschen oder Menschen mit wenig Vorwissen der Ansicht sind, dass das, was sie in diesen Filterblasen vorfinden, vermeintlich die Realität ist.
Frau Nord, in einem Artikel rund um Ihren Studiengang in Würzburg werden Sie zitiert mit den Worten: An den Schulen kocht manchmal der Nahostkonflikt im Kleinen hoch. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang der Antisemitismus unter Schülern und Schülerinnen?
Vielleicht kann ich gleich anknüpfen an das, was Frau Schnabel gesagt hat. Letztlich ist es so wie in den sozialen Medien, auch im Lebensraum Schule, sage ich mal, wo die sozialen Medien eben auch integral dazugehören, dass Schülerinnen und Schüler mit ihren jeweiligen Hintergründen, mit ihren Sozialisationen eben zusammen in einem Raum sind. Und die Probleme, die es gesellschaftlich gibt, die spiegeln sich im Klassenraum. Das ist das, was ich damit meinte. Und natürlich können wir als Lehrkräfte, als Hochschullehrerinnen, für die gilt das genauso, zu der Lösung des Nahostkonflikts kaum etwas beitragen. Wir können aber zur Debatte um die Einschätzung des Nahostkonflikts an unseren jeweiligen Orten, in unseren jeweiligen Kontexten etwas beitragen. Das ist die Aufgabe dann.
Herr Düll, als sozusagen oberster Vertreter der Lehrer und Lehrerinnen sind Sie ganz nah dran an der Praxis. Sie sind ja auch selber Schulleiter an einem Augsburger Gymnasium. Wie sehr haben Antisemitismus und Judenfeindlichkeit in den Klassenzimmern und auf den Schulhöfen Ihrer ganz konkreten Wahrnehmung nach seit dem 7. Oktober zugenommen?
Also zunächst einmal hat die Diskussionsbereitschaft oder Diskussionswunsch zu den Themen bei den Schülern stark zugenommen. Und da ist natürlich dann auch Antisemitismus durchaus mit dabei. Das lässt sich leider nicht verhindern. Aber das eigentliche Problem dabei ist, dass den jungen Menschen vielfach das Wissen fehlt. Sie können nicht differenzieren und sie erliegen der Macht der Bilder. Und das nicht bloß auf TikTok, sondern auch sonst in den Medien. Sie sehen ja letztlich immer nur israelische Soldaten in Uniform und Soldatinnen. Aber sie sehen keinen Hamas-Kämpfer, letztlich nahezu gar keinen. Und das wirkt natürlich schon so, als ob Israel hier ein kleines Miniländchen überfällt und zerstört. Und das ist etwas, das muss man dann deutlich machen und differenzieren und darstellen, was da eigentlich dahinter steht. Und viele, die da antisemitisch sich äußern, fangen dann an nachzudenken. Aber uns muss auch klar sein, wir haben einen Antisemitismus durchaus in den Klassenzimmern. Der eine ist immer schon da gewesen, das so ehrlich muss man sein, das ist unser deutscher Antisemitismus. Und dann haben wir den Antisemitismus, den Zugewanderte mitgebracht haben aus der arabisch-islamischen Welt.
Ich habe ja in der Anmoderation schon den Fall aus Wiesbaden kurz angeschnitten. Da haben einige Schüler bei einer Vorführung des Films die Wannsee-Konferenz just in dem Moment applaudiert, als im Abspann ein eingeblendeter Schriftzug auf die Ermordung von 6 Millionen Juden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus hingewiesen hatte. Und dann gab es eben auch noch den Vorfall auf einer Klassenfahrt einer Karlsruher Schule in das KZ Natzweiler-Strutthof im Elsass. Haben zwei Schüler, 14 und 15 Jahre alt, auf dem Gelände des KZs offenbar den Hitlergruß gezeigt. Also wenn man jetzt mal diese zwei konkreten Fälle nimmt, sind das Ihrer Einschätzung nach, Herr Düll, besonders krasse Einzelfälle?
Ich würde mal so sagen, das sind Fälle, wo deutlich wird, dass es mittlerweile junge Menschen gibt, die enthemmt sind in der Hinsicht, dass sie bei solchen Filmen oder bei solchen Örtlichkeiten genau das machen, was man dort definitiv nicht machen darf. Und nicht jeder, der da mitgemacht hat, hat überhaupt eine Vorstellung, was es bedeutet, Antisemit zu sein, sage ich mal. Aber eine ganze Menge natürlich schon. Und es ist eigentlich fürchterlich, dass es zu solchen Enthemmungen kommt.
Was sagen die anderen beiden? Sind das besonders krasse Einzelfälle?
Ich glaube, Sie hatten gerade gesagt, jetzt ist es besonders enthemmt.
Der Herr Düll hatte das gesagt.
Ja, genau. Das bezweifle ich, dass das jetzt ein neues Phänomen ist, tatsächlich nach dem 7. Oktober, dass man jetzt irgendwie sagen müsste, dass diese Fälle jetzt erst seit dem 7. Oktober 2023 auftreten. Diese Fälle kennen wir schon lange. Die gibt es in genau dieser enthemmten Form. Die ziehen sich durch die Gesellschaft durch. Die finden sich an den Schulen, die finden sich in den Universitäten. Die habe ich selber auch als jüdische Person in Deutschland, die hier auf ein Gymnasium gegangen ist, auch selber erlebt, auch schon vor 20 Jahren. Also müssen wir uns fragen, was lehrt uns das eigentlich? Und ich finde, das lehrt uns, dass wir es lange Zeit verschleppt haben, anzuerkennen, dass es in Deutschland nach wie vor ein strukturelles und institutionelles Problem mit dem Antisemitismus gibt. Und wir immer dann hinschauen, wenn es besonders hochflackert und wenn es zu Taten kommt, zu Übergriffen kommt oder zu Eskalationen kommt. Und ich würde sehr gerne darüber sprechen, wie wir langfristig mit dieser Thematik umgehen
können. Das machen wir auch auf jeden Fall. Aber zunächst mal bleiben wir nochmal bei der Analyse. Also der Leiter einer der Schulen, die dabei waren bei der Filmvorführung, also selber Geschichtslehrer, spricht auch von einer, Zitat, Explosion von Antisemitismus an Schulen seit dem 7. Oktober. Und auch im jährlichen Bericht der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Berlin, also kurz RIAS, stehen Schulen an dritter Stelle der Tatorte, an denen Antisemitismus vorkommt, nach Internet und Straße. Frau Nord, aber dieses Explosion von Antisemitismus auch an Schulen, sind die zwei Fälle, die ich zitiert habe, krasse Einzelfälle? Wie ordnen Sie das ein?
Ja, ich tue mich schwer mit dem Begriff der Einzelfälle. Ich kann mich eigentlich anschließen an das, was eben gesagt wurde. Antisemitismus gibt es schon länger. Es ist die Frage, ob es Dynamiken gibt in Kommunikation, in Medienkommunikation oder auch in präsentischen Kommunikationen, die sozusagen diese Grenzüberschreitungen fördern. Und davon ist, denke ich, auszugehen. Und der 7. Oktober ist ein Datum, das sehr öffentlich besprochen, diskutiert wurde. Und es gibt sehr, sehr viel, sagen wir mal, polarisierte Kommunikation. Die einen stehen auf der einen Seite, die anderen stehen auf der anderen Seite. Und dabei wird quasi eine Opferkonkurrenz aufgemacht. Und das setzt auch Jugendliche mit unter Druck, sich eindeutig zuzuordnen. Und die Frage des Antisemitismus verschwindet eigentlich, denke ich, in vieler Hinsicht, gerade auch für Jugendliche, die sich in der Polarisierung auf der Seite der Hamas oder der palästinensischen Bevölkerung im Gaza eher sehen, dass sie hier auch unter Druck stehen, sich zuzuordnen. Es gibt wenig Beispiele dafür, Role Modeling in der Gesellschaft, sich dieser eindeutigen Zuordnung entziehen zu können.
Also heißt das, dass das weniger antisemitisch motiviert ist, sondern motiviert durch dieses, also in dieser polarisierten Kommunikation sich einer Seite zuzuordnen, also nicht ideologisch motiviert?
Ja, natürlich ist es ideologisch motiviert und eine Aufgabe in der antisemitismuskritischen Bildung ist, entideologisierend zu wirken, also diese Ideologien möglichst abzutragen. Ich würde aber nicht sagen, dass es nicht für Antisemitismus spricht. Selbstverständlich ist die Beobachtung richtig, dass nach dem 7. Oktober sichtbar Antisemitismus, wie soll ich sagen, gesellschaftlich geäußert wird und dadurch die Dringlichkeit, Antisemitismus kritisch vorzugehen in der Öffentlichkeit, abgeschwächt wird.
Also schon ideologisch motiviert, haben Sie gesagt. Dann haben Sie diese Formulierung sichtbar verwendet. Und daran möchte ich mal anknüpfen. Also Herr Düll, Sie sind ja als Präsident des Lehrerverbandes in Kontakt mit ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern. So stelle ich mir das zumindest vor. Mhm. Und die erzählen aus ihrem Alltag. Also welche Formen nimmt denn das an? Ich hatte diese zwei Beispiele genannt. Aber handelt es sich im Schulalltag vermehrt dann um verbalen Antisemitismus oder auch um reale antisemitisch motivierte Gewalt?
Da kommt es jetzt darauf an, gibt es überhaupt jüdische Schüler an einer Schule? Und vielfach ist das überhaupt nicht bekannt, ob es jüdische Schüler gibt. Aber da, wo es bekannt ist, natürlich finden da genau diese Momente statt, wo man jemanden angeht und damit verbaler Gewalt auf ihn losgeht. Und natürlich kann es auch Rempeleien geben, ich sage das mal so, und es geht natürlich auch weiter bei diesen Rempeleien. Das wird natürlich alles nach Möglichkeit so gemacht, dass es in diesen Phasen passiert, wo niemand hinschaut seitens der Lehrerschaft. Also Stundenwechsel und Ähnliches. Das ist ein großes Problem, sage ich mal. Und dann haben wir den Antisemitismus, der klar wird bei Diskussionen, wo man eben dann sagt, das ist doch ganz typisch für die Juden, das haben die doch immer schon so gemacht. Und die stellen das alles nur anders dar und die missbrauchen sogar den Holocaust, um eine Begründung dafür zu finden, für das, was sie da machen. Und das sind dann Feststellungen, die eben stattfinden, ohne dass jüdische Mitschüler da sind. Und das sind die zwei Seiten eigentlich, auch konkret gegen Menschen vorgehen und auf der anderen Seite sich entsprechend antisemitisch zu äußern.
Ich wollte vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Punkt vorher ergänzen, dass wir natürlich schon gerade sehen, dass die Hemmschwelle, sich antisemitisch zu äußern, immer geringer wird, auch dadurch, dass wir permanent eigentlich in den sozialen Medien Antisemitismus beobachten können. Ich lese eine Fülle von antisemitischen Kommentaren, Memes, Bildern, Videos, Verschwörungserzählungen, die überall verfügbar sind. Und das macht es natürlich leichter, sich dann auch in Präsenz miteinander antisemitisch zu äußern. Und das ist ein echtes Problem, weil wir das auch als neue Logik der Meinungsbildung und Kommunikation des menschlichen Miteinanders auch verstehen müssen, die sich gerade einstellt. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube nicht, dass es jüdische SchülerInnen geben muss, damit Antisemitismus offenbart wird, gezeigt wird, praktiziert wird. Wir sehen es ja überall. Jüdische Menschen sind in vielen Räumen gar nicht mehr präsent, müssen sich zurückziehen. Wir sehen das auch zum Beispiel an den Hochschulen, wo auch jüdische Studierenden gar nicht mehr zu den Vorlesungen kommen und trotzdem Antisemitismus omnipräsent ist. Und ich glaube, das ist gerade so wichtig, zu verstehen einfach, dass Antisemitismus uns alle angeht und für uns alle auch ein Problem darstellt, unabhängig davon, ob Betroffene anwesend sind oder nicht.
Darf ich dann noch mal was kurz dazu sagen, weil ich da offenbar missverstanden wurde. Die Frage lautete ja, inwieweit es Gewalt gibt. Und Gewalt wende ich ja gegen Personen an. Das Entscheidende ist, es findet Antisemitismus statt, es finden antisemitische Äußerungen statt, ohne dass solche Personen da sind. Aber an vielen anderen Schulen, unabhängig davon, ob es welche gibt oder nicht, finden diese antisemitischen Äußerungen statt. Das heißt, der Antisemitismus war und ist immer unter uns, egal ob es jüdische Menschen in Deutschland gibt oder nicht. Das ist ja das Irritierende letztendlich an dieser ganzen Sache.
Und Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, antisemitische Haltungen würden sich auch verbinden mit einer grundsätzlichen Ablehnung von Anderssein. Also auch von Homosexualität, von Transsein etc., auch ethnophobe Elemente seien da vorhanden.
Das geht bis hin zu sexistischen Vorstellungen letztendlich, weil da ein bestimmtes Menschenbild dahinter ist, dass es Menschen gibt, die eben nicht so viel wert sind wie ich selbst oder wie die Gruppe, zu der ich mich zugehörig fühle. Und das sind alles Menschen letztendlich, für die ist der Artikel 1 Grundgesetz völlig irrelevant, sage ich mal. Die bewegen sich außerhalb unserer Wertegemeinschaft. Wer ein Antisemit ist, der ist nicht nur Antisemit. der ist auch negativ eingestellt gegenüber behinderten Menschen und so weiter. Der hat rassistische Vorstellungen überhaupt. Das ist nicht eine singuläre Geschichte, nur Antisemitismus. Das ist eine große Gemengelage, wo Antisemitismus aber auch immer mit dabei war.
Ich würde gerne mich mal einschalten an der Stelle der Medienanalyse. Das ist vollkommen richtig, dass wir hier viel stärkere Regulierung brauchen und die antisemitischen Gehalte in den verschiedenen Plattformen absolut reduziert und vor allem vom Netz runtergenommen werden müssen. Und unsere Studierende, die machen, wenn sie die Plattformen informieren, Instagram zum Beispiel auch, immer wieder die Erfahrung, dass nichts passiert. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Aber in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Schule, Herr Döhl, würde ich gerne nochmal an Sie zurückgeben, die Frage, wie Sie das in Bezug auf die Lehrkräfte sehen. Denn es ist eine Sache, dass wir sagen, Jugendliche sind immer schon mit antisemitischen Gehalten in ihrem Medienkonsum konfrontiert, eingebunden, üben sich quasi ein, gewöhnen sich an Antisemitismus. Das gehört quasi zu ihnen. Aber die andere Seite ist ja, dass die Bildungsorganisation Schule, die Institution Schule, genauso wie die Hochschule, den Auftrag ja hat, Lehrkräfte auszubilden. Und es gibt keine Zahlen in dem Sinne, die mir vorliegen, Antisemitismus im Lehrerzimmer. Aber ich glaube, dass der Einfluss der Lehrkräfte auf die Schülerinnen und Schüler in dieser Hinsicht sehr groß sein kann. Deshalb nochmal an Sie zurück diese Frage, wie sehen Sie das?
Der Einfluss ist tatsächlich sehr groß. Einmal kann es in Ablehnung gegenüber den Äußerungen einer Lehrkraft laufen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass man das befürwortet, was die Lehrkraft sagt. Ich habe auch schon erlebt, dass Lehrkräfte ganz vehement sich gegen den Antisemitismus gewandt haben, gegen Äußerungen, die in Diskussionen verwendet worden sind. Dabei sind sie dann wieder übers Ziel hinausgeschossen, sage ich einmal. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, hier wirklich gut auf die Schülerinnen und Schüler einzuwirken. Und natürlich ist es nicht jeder gewohnt, dass wenn er da knallhart antisemitische Äußerungen entgegengeworfen bekommt, darauf dann wirklich vernünftig zu reagieren. Aber Sie müssen das auch so sehen, wenn Schülerinnen und Schüler ein Thema aus den Medien herausgreifen, das gerade wirklich wichtig ist, das sie bewegt. Und diese Bilder vom Gazastreifen haben sie ja zumindest am Anfang wahnsinnig bewegt. Jetzt kommt ja schon wieder diese Abschlaffung sozusagen, das hat man jetzt alles schon wieder über. Aber am Anfang hat man da wild diskutiert und da ging es hin und her zwischen den Leuten, zwischen Schülern und zwischen mit den Lehrern. Und da kann dann schon auch mal das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden.
Ja, ja, aber ich wollte fragen, die Lehrer und Lehrerinnen selber lernen ja in den normalen Ausbildungsstätten, sage ich jetzt mal offenbar nicht, wie sie mit Antisemitismus bei Schülern und Schülerinnen umgehen können oder sollten.
Konkret in dem Sinne in der Ausbildung, wie gehe ich mit Antisemitismus um, lernen sie so nicht. Sie lernen grundsätzlich aber so Sachen, wie gehen sie mit Sexismus um, wie gehen sie mit Extremismus, mit politischem um, wie gehen sie mit Islamismus um, also mit diesen Dingen. Und sie bekommen auch das Bewusstsein, wofür sie eigentlich einzustehen haben. Deswegen, ich habe selber die Ausbildung ja in der Schule, wir machen da die Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung. Da ist auch das Thema Holocaust, Antisemitismus, Erfahrung des Dritten Reiches etc., das ist da alles grundsätzlich mit dabei. Und momentan, wenn Sie reinschauen auf die Seiten der Kultusministerien bzw. der Lehrerbildungsanstalten und Fortbildungsanstalten, das ist voll mit Fortbildungen auch zu diesem Bereich. Also man kann sich da nun wirklich fortbilden, erstens inhaltlich, zweitens aber auch, wie gehe ich damit um?
Frau Schnabel, ich möchte Sie jetzt gerne wieder in die Diskussion reinholen. Also wir haben jetzt ziemlich intensiv über Dynamik in den Klassenzimmern diskutiert, Antisemitismus, verbaler Antisemitismus, antisemitisch motivierte Gewalt in den Klassenzimmern. Und zumindest genauso wirkmächtig beziehungsweise sogar wirkmächtiger ist der israelbezogene Antisemitismus, den jugendliche Influencer und Influencerinnen in den sozialen Medien praktizieren. Sie haben vorhin schon so ein bisschen die Logik der neuen Meinungsbildung angesprochen. Und in Ihrer Studie, die Sie aktuell vorgelegt haben von der Anne-Frank-Bildungsstätte, die TikTok-Intifada, der 7. Oktober und die Folgen im Netz, ist von einer Speed-Radikalisierung junger Menschen durch TikTok die Rede. Worauf zielt diese Formulierung genau?
Es zielt darauf ab, dass wir einerseits die Ausgangslage haben, dass zu wenig Vorwissen, vor allem zu aktuellen Erscheinungsformen von Antisemitismus in der Gesellschaft insgesamt, aber auch bei jungen Menschen besteht. Also wir beschäftigen uns einigermaßen ausreichend mit dem historischen Antisemitismus, könnte man auch noch viel gegenwartsbezogener machen, aber das ist zumindest da. Und zu aktuellen Formen von Antisemitismus gibt es kaum Beschäftigung in den Klassenzimmern, also zum Beispiel auch zum israelbezogenen Antisemitismus oder zum Nahostkonflikt. Da sind auch übrigens aus meiner Sicht die Lehrkräfte viel zu wenig geschult zu. Und das trifft dann eben auf diese schnelle Dynamik in den sozialen Medien, besonders auch auf TikTok. Also da, wo ich noch nicht mal nach bestimmten Inhalten suchen muss, die werden mir mitunter auch einfach so passiv in meine Timeline hineingespült. Ich habe ja da meine sogenannte For You-Page, also meine individualisierte Seite auf TikTok. Die stellt sich durch den Algorithmus zusammen, aus dem, was gerade so trendet dort auf TikTok. Und das können eben mitunter sehr, sehr radikale, extreme, gewaltvolle Inhalte sein. Das können Inhalte sein, die Desinformation und Falschinformationen beinhalten. Und junge Menschen, die dann dort ganz einfach ihren Alltag verbringen, ihre Freizeit, ohne dieses Vorwissen, treffen dann auf diese Inhalte, klicken sie an, interagieren mit ihnen und bekommen dann immer mehr davon in kürzester Zeit gezeigt. Und so erklären wir eben diese schnelle Radikalisierung von Meinungen, gerade auch zu diesem Thema Nahostkonflikt, 7. Oktober, Krieg in Gaza, die sich dann natürlich auch in die Klassenzimmer trägt.
Und wer sind diejenigen, die TikTok konsumieren? Also welche Zielgruppe ist das?
Naja, TikTok ist ja das Leitmedium der jungen Menschen. TikTok ist mittlerweile auch nicht mehr nur für die ganz junge Generation. Also viele Menschen auch um die 30 herum nutzen TikTok mittlerweile ebenso viel wie Instagram. Und wir konnten das auch an anderen Medien wie Facebook, das ja eigentlich mittlerweile eher für eine ältere Generation das Leitmedium ist, dann hin zu Instagram und jetzt hin zu TikTok schon ablesen, wie so eine Entwicklung verläuft. Und deswegen erwarten wir, dass die Nutzerinnenschaft von TikTok immer größer wird.
Judenhass im Klassenzimmer. Was tun gegen Antisemitismus an Schulen? Darum geht es in diesem SWR2-Forum mit der Psychologin und Direktorin der Anne-Frank-Bildungsstätte Deborah Schnabel, mit dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes Stefan Düll und mit der Religionspädagogin und Gründerin des Zentrums für antisemitismuskritische Bildung an der Universität Würzburg, Ilona Nord. Frau Nord, wenn Sie das hören, was die Frau Schnabel gerade geschildert hat, ist das eine Dynamik, die Sie auch schon, sage ich jetzt mal, einbeziehen in Ihrem Zentrum für antisemitismuskritische Bildung?
Ja, auf alle Fälle. Wir haben ja einen Zertifikatsstudiengang gegründet, dreisemestrig. Und erst so, wie wir es eben auch in der Runde hatten, ist im ersten Semester so ein Grundlagenwissen für die Studierenden im Lehramt absolut notwendig. Nach diesen Grundlagen, Wissensvermittlung, wie kann man Antisemitismus definieren, welche Stellen gibt es, wo er gemeldet wird und so weiter, geht es uns dann im Grunde darum, angehende Lehrkräfte mit Fallbeispielen zu schulen, wie sie mit Antisemitismus vor Ort umgehen können. Und dazu gehört im dritten Semester auch eine intensive Beschäftigung mit digitalen Medien. Und wir setzen eigentlich darauf, dass Medienproduktivität von Schülerinnen und Schülern dazu führen kann, auch den antisemitischen Gehalten etwas entgegenzusetzen. Unsere Studierenden im Lehramt sollen eben auch lernen, selbst medienproduktiv gegen antisemitische Gehalte vorzugehen.
Also dieses Medienproduktivität, das ist mir jetzt noch so ein bisschen abstrakt geblieben.
Ja, es ist eigentlich die Aufgabe, dass jede Schülerin und jeder Schüler dazu in der Lage ist, zum Beispiel ein antisemitismuskritisches Meme zu posten. Und damit entstehen auch unter den Schülerinnen Role Models. Also hier gibt es Menschen, die sich Antisemitismus entgegenstellen in einer Schule, die eine Alternative, ein alternatives Weltbild anbieten, die auch bestimmten Memes zum Beispiel entgegentreten und sagen, das ist falsch, was hier steht. Merkt ihr das nicht? Also diese, sagen wir mal, Impulse von den einzelnen Schülerinnen und Schülern verschiedener Jahrgangsstufen, von den Lehrkräften in den verschiedenen Fächern, nicht allein der Geschichtslehrer, der sich auf den Holocaust bezieht oder auf ein curriculares Thema, sondern auch die Mathelehrerin oder der Religionslehrer oder wer auch immer, klar macht, hier gibt es Grenzen und ich sehe hier Antisemitismus und es gibt durchaus Alternativen zu diesem Weltbild. Und das stark zu machen und nicht sagen, ja gut, Antisemitismus hat es immer gegeben, wir kriegen den auch nicht weg.
Konkret fällt mir dazu ein, Frau Schnabel, Sie haben ja schon vor dem 7. Oktober 2023, also im November 2022, auf der Plattform TikTok in der Anne-Frank-Bildungsstätte eine Kampagne, eine ganz konkrete Kampagne gegen Antisemitismus gestartet, Hashtag gemeinsam gegen Antisemitismus. Und da finden sich verschiedene Erklärvideos zum Antisemitismus. Vielleicht können Sie mal sagen, was da zum Beispiel erklärt wurde, damit das anschaulicher wird, wie das aussehen kann.
Ja, also ich will das ganz besonders unterstützen, was Frau Nord gerade gesagt hat, weil wir einfach, wenn wir anerkennen, dass TikTok zum Beispiel das Leitmedium der jungen Menschen ist, dann hilft es nicht zu sagen, dass wir das jetzt irgendwie verteufeln und alle müssen da weg. Die jungen Menschen werden sowieso nicht weggehen. Also ist für uns das Credo, es einfach positiv mitzugestalten. Und das bedeutet auch, dass wir anfangen müssen, politische Bildung neu zu denken, digitaler zu denken, in Formate reinzubringen, die auf TikTok zum Beispiel funktionieren. Und das sind eben kurze, knackige, prägnante Videos. Und vor allem ist das für uns als Bildungsstätte Anne Frank auch die Zusammenarbeit mit den CreatorInnen dort. Also das sind diese InfluencerInnen, die dort schon aktiv sind, die auch schon eine hohe FollowerInnenschaft dort haben, die auch eine gewisse Glaubwürdigkeit haben, was ihre Zielgruppen betrifft, ihre Communities betrifft. Und wir sehen da einfach ein ganz großes Potenzial, diese Menschen als MultiplikatorInnen zu begreifen und sie auch im ersten Schritt tatsächlich, so haben wir das auch bei der Kampagne gemacht, zu sensibilisieren. Und die Methodik war, dass, was die CreatorInnen dann an Sensibilisierung von uns bekommen haben, das dann in ihren eigenen Videos an die Follower da auf TikTok weitergegeben haben. Angefangen von, was ist überhaupt Antisemitismus, was ist auch israelbezogener Antisemitismus, welche antisemitischen Codes oder Verschwörungserzählungen geistern denn so auf TikTok herum. Und das führen wir auch tatsächlich so in der Form weiter.
Also die Kampagne selber ist inzwischen abgeschlossen. Haben Sie denn so eine Art Erfolgsbilanz machen können?
Ja, also für uns war tatsächlich die Zusammenarbeit mit den CreatorInnen zentral auch, um einen Outreach zu bekommen auf der Plattform. Denn wir sind am
Ende
des Tages.
Das heißt was genau, Outreach?
Also eine Reichweite. Mhm. Am Ende des Tages sind wir eine Einrichtung der politischen Bildungsarbeit. Ob wir wirklich so attraktiv sind für junge Menschen, das muss dann auch überdacht werden. Also bedeutet das für uns, attraktive andere CreatorInnen auch für uns sprechen zu lassen. Und ich glaube, das ist uns gelungen, weil die wiederum sehr hohe Klickzahlen, sehr viel Interaktion mit ihren Beiträgen erreicht haben. Ich muss aber auch sagen, wir haben sehr viel Hass, Hetze und Antisemitismus erlebt als Einrichtung an sich, aber auch die Menschen, die dann über das Thema gesprochen haben. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität gehabt als alles, was wir zuvor in den sozialen Medien erlebt haben.
Herr Düll, hatten Sie von dieser Kampagne gehört?
Ich habe da mal vor längerer Zeit davon gehört. Sie haben ja gesagt, November 22. Mhm. Aktuell wäre sie mir nicht in den Sinn gekommen.
Also nochmal vielleicht an Sie die Frage. Also das ist jetzt ein Beispiel gewesen für Medienproduktivität, also der Versuch eines möglichst konstruktiven Umgangs mit der Problematik Antisemitismus an Schulen. Welche Möglichkeiten haben Schulen real, in denen es antisemitische Vorfälle gibt, sich von außen Hilfe zu holen oder überhaupt zu reagieren?
Also grundsätzlich gibt es die Hilfe von außen, Fachleute sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite gibt es glücklicherweise noch einige wenige Zeitzeugen, aber die können Sie natürlich nicht an jede Schule holen.
Das ist auch die Frage, ob das hilft dann, also in so einem
Ja, das ist für mich auch immer wieder die Frage gewesen, ob die Zeitzeugen der 30er und 40er Jahre, man muss es so brutal sagen, ob die wirklich noch etwas bewegen, dahingehend, dass die Projektion des Antisemitismus ja auf die Gegenwart jetzt ausgerichtet ist. Und das, was seit dem 7. Oktober da abläuft, das ist ja sozusagen für die Antisemiten das Futter, um zu sagen, jetzt werden wir doch voll und ganz gerechtfertigt in unserer Anschauung über jüdische Menschen. Und das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Insofern frage ich mich durchaus auch, ob Zeitzeugen da noch viel verändern können. Mhm. Was wir überhaupt vorleben müssen, und das war auch dieser Punkt, der da gerade vorhin angesprochen worden ist, dass man Courage zeigt, dass man die Flagge hochhält für die menschliche Würde, dass man eben sich gegen menschenverachtende Äußerungen stellt. Und da gehört natürlich allgemeiner Rassismus genauso mit dazu. Es ist einfach eine größere Bandbreite sozusagen an menschenverachtenden Äußerungen und auch Verhalten, gegen die man sich wenden muss. Und jetzt leben wir aber in einer menschlichen Welt und in dieser menschlichen Welt ist es leider Gottes so, dass ein Großteil nicht bereit ist, sich couragiert hinzustellen und Nein zu sagen. Und wir müssen wenigstens die erreichen und die müssen wir fördern und denen müssen wir Mut machen, dass sie sich trotzdem trauen. Und wir sehen ja auch gerade bei den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, es gibt weit mehr Menschen, die dann durchaus sich hinstellen und etwas unternehmen. Aber es ist ganz schwierig, als einzelner Mitschüler zu jemandem zu sagen, du lass den Scheiß oder was sagst du denn da für einen Mist? Und dann mit Argumenten dem entgegentreten zu wollen. Mhm. Das ist nicht einfach. Und wir müssen auch sehen, Antisemitismus ist nicht nur ein Phänomen von 18-Jährigen, das geht viel früher schon los.
Frau Schnabel, Sie sagten mir im Vorgespräch, die Wiesbadener Schule, bei der Schüler nach der Vorführung des Films die Wannsee-Konferenz applaudiert haben, hätte sich an die Anne-Frank-Bildungsstätte gewandt um Hilfe. Mhm. Richtig, Frau Schnabel?
Ja, genau. Wir haben die SchülerInnen bei uns bereits zu Gast gehabt im Lernlabor Anne Frank Morgenmeer. Es hat ein Gespräch stattgefunden mit unseren Bildungsreferentinnen und der Schulpsychologin. Und wir begleiten auch die Schule weiterhin. Ich möchte gerne zu dem Punkt ergänzen, was es aktuell braucht. Zwei Punkte, die gerade sehr virulent werden. Das eine ist für mich das Thema Diskursfähigkeit und das andere ist für mich die Perspektivwechselfähigkeit. Denn wir sehen bei beiden Schlüsselkompetenzen, dass in Situationen wie der jetzigen, die sehr komplex ist, wo globale Geschehnisse sich auf lokaler Ebene verhandeln, dass uns insgesamt Schlüsselfähigkeiten fehlen in der Gesellschaft und vor allem auch die Diskursfähigkeit, die es ermöglicht, auch unterschiedliche Standpunkte auch auszuhandeln und gleichzeitig aber auch Grenzen anerkennt. Und wir sehen gerade viele Grenzüberschreitungen. Auch weil ich beobachte, dass auch an Fällen von anderen Fällen, wo sich an uns gewendet wird, dass SchülerInnen, junge Menschen durchaus in Diskurse gehen wollen, Meinungen austauschen wollen, das aber nicht immer zugelassen wird und das auch frustrierend ist für junge Menschen. Mhm. Deswegen würde ich schon noch mal gerne den Punkt stark machen wollen, machen wir wirklich schon genug in dem Bereich, dass Lehrkräfte befähigt werden, diese Dinge im Raum Schule besprechbar zu machen. Und da sehe ich doch noch eine Leerstelle. Vor allem an diesem Fall in Wiesbaden finde ich auch einige der Maßnahmen, die getroffen wurden, also unter anderem auch die Sanktionierung, dass jetzt die SchülerInnen auch dann nicht mehr zum Unterricht kommen dürfen, kurz vor Prüfungen. Also das sind so Maßnahmen, wo ich mich wirklich frage, ist das sinnvoll oder geht das eher nach hinten los? Und müsste man nicht viel mehr eigentlich im Vorfeld machen und im Nachgang mit diesen jungen Menschen ins Gespräch zu kommen? Mhm. Und genau das machen wir als außerschulischer Lernort.
Ja, aber das ist jetzt ja auch dann praktisch quasi eine Vorlage für Frau Nord. Wir haben bislang auch noch gar nicht so viel darüber gesprochen, was eigentlich passiert an Ihrem Zentrum für antisemitismuskritische Bildung. Also Sie wollen ja nicht nur Lehrer und Lehrerinnen darauf vorbereiten, wenn ich das richtig verstanden habe, wie Sie damit umgehen, wenn Schüler im Klassenzimmer oder auf dem Schulhof offen antisemitisches Denken zeigen, sondern eben vorbeugen, strukturellem Antisemitismus vorbeugen. Und ich habe auch gelesen, jüdisches Leben in den Schulalltag einbinden. Also vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erläutern.
Gerne. Ja, selbstverständlich wollen wir nicht nur sozusagen einen Notfallkoffer anbieten in diesen drei Semestern, um Handwerkszeug zu erlernen, im Fall von Antisemitismus einzugreifen. Trotzdem bleibt es ein wichtiger Punkt. Das zweite ist, ja, über diese drei Semester, eine ziemlich lange Zeit, wenn man das so nimmt für ein Studium, die Studierenden in den Prozess hineinzuziehen, was Antisemitismus eigentlich in seiner emotionalen Bedeutung prägt oder wie er ein Zusammenleben in einer Schule, in einem Bildungszusammenhang oder in der Universität zersetzt. Also diese Dimensionen, die erstmal nicht allein auf der Ebene der Wissensvermittlung, Definitionen von Antisemitismus und so weiter liegen, sondern auf der Ebene, was bedeutet das Judenhass, was bedeutet das Menschenfeindlichkeit in der Beziehung gesehen zwischen Lehrkräften, Schülerinnen untereinander, in ihren Gruppen als Lehrkräfte oder als Schüler und Schülerinnen.
Ja, und ist da diese Diskursfähigkeit und diese Fähigkeit zu Perspektivenwechsel, was die Frau Schnabel eben gerade angesprochen hat, auch Teil dieser Ausbildung?
Ja, das ist selbstverständlich zentral. Das ist für alle Bildungsprozesse in Schulen, in Universitäten, sind das die Schlüsselqualifikationen, wie Frau Schnabel das bereits benannt hat. Wir sehen auch, dass dieser etwas, wenn man es erstmal so von außen betrachtet, Perspektivwechsel, Diskursfähigkeit, etwas kognitiv ausgerichtet sein kann, diese Schlüsselqualifikationen zu haben, sodass die Emotionalität in dem Thema Antisemitismus nicht immer in gleicher Weise bereits thematisiert und reflektiert wurde. Das ist das, was wir versuchen mit hineinzunehmen, und selbstverständlich ist, wenn die Frage nach jüdischem Leben aufkommt, das auch ein Aspekt dabei, zu sehen, ja, was charakterisiert jüdisches Leben nicht allein in Hinblick auf Religion, sondern insgesamt auf Kultur, und wie kann jüdisches Leben auch als ein Teilbereich unserer Kultur, der wie andere kulturelle Aspekte oder wie andere kulturelle Bereiche sehr attraktiv sein kann, sich damit auseinanderzusetzen, einzutauchen, ein Bestandteil, ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Gesellschaft sein. Und das war er ja auch immer. Also ich bin ja in Würzburg an der Universität, in Franken gab es ein reichhaltiges jüdisches Leben bis zum Mittelalter. Es gab hier allerdings auch eine unglaubliche große Zahl von Pogromen. Also die Entdeckung, dass in der eigenen Region, wo Studierende ihren Studienort haben, eben jüdisches Leben stark war, vielfältig war, und jetzt eben diese Verbindung zu schaffen.
Bei mir im Kopf bleibt trotzdem die Frage, also was lernen Lehrer und Lehrerinnen bei Ihnen, wie sie mit antisemitischen Äußerungen oder Handlungen im Unterricht auf den Schulhöfen umgehen sollen?
Ja, ich könnte jetzt sagen 1, 2, 3, aber so ist es halt nicht. Also ein Beispiel ist etwa eine kollegiale Fallberatung. Es gibt ein Beispiel aus dem Schulalltag, und 3, 4 Studierende sitzen zusammen und eine Person trägt diesen Fall vor und die 3 weiteren kommen hinzu und helfen, den zu reflektieren. Wenn man das 1,5 Stunden, 2 Stunden gemacht hat, ist man, wenn man im Schulalltag steht, zumindest einmal sensibilisiert und hat einmal durchdacht, was nun passieren kann. Und das sind sehr vielfältige, unterschiedliche Sachen, je nach Kontext. Also das ist ein Szenario, was wir stark machen wollen, eine solche kollegiale Fallberatung zu machen. Dann das zweite ist, was lernen Sie? Nicht zu bagatellisieren, sondern diese Vorfälle sichtbar zu machen und ernst zu nehmen und darauf zu bestehen, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt als einen Aspekt im Schulleben, der problematisch ist und der zu bearbeiten ist. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil viele Lehrkräfte eben unsicher sind, wann sollen sie denn eingreifen, wann sollen sie eine antisemitische Äußerung überhaupt der weiter nachgehen. Die passieren ja dann auch, wie Herr Düll vorhin gesagt hat, zwischen Tür und Angel. Manchmal sind die Lehrkräfte, haben gar keine Zeit, jetzt da weiter drauf einzugehen. Was tut man also in diesem Fall? Diese ganzen Szenarien zu durchdenken, ist für uns ein wesentlicher Punkt, um klarzumachen, ja, das gehört mit zum Schulleben, dass ich darauf vorbereitet bin, dass es solche unterschiedliche Ereignisse von Antisemitismus geben kann.
Herr Düll, könnte das helfen? Also nicht bagatellisieren, dann diese Cases, die da durchgespielt werden, also aus Ihrer Erfahrung, könnte das eine sinnvolle Hilfestellung für die Lehrer- und Lehrerinnen-Generationen der Zukunft sein, um angemessen mit Antisemitismus umzugehen?
Es ist natürlich immer sinnvoll, gewisse Dinge sozusagen mal durchzuspielen. Wenn ich da mal sozusagen geübt habe, dann wird es mir leichter fallen, in einer konkreten Situation zu handeln. Aber ganz wesentlich ist auch, jede Situation stellt sich anders dar, und wie es gerade auch schon angedeutet wurde, ich habe vielleicht nicht die Zeit, sofort zu reagieren. Es ist jetzt der Stundenwechsel, wann will ich das thematisieren? Ich bin erst 3 Tage später wieder in dieser Klasse drin, spreche ich den Klassleiter an, was können wir tun? Also da kommen auch diese Alltagsgeschichten dazu, von der Organisation eines Schultages her, die es nicht leicht machen, dann das genau so umzusetzen, wie man umsetzen möchte. Dann sagt man, ich mache das dann und dann, kommen wir da zusammen, dann sind schon wieder Ferien oder die sind auf Klassenfahrt etc. Also ich will jetzt nicht bagatellisieren und runterreden. Wir brauchen etwas, wo wir lernen, und das ist die pädagogische Ausbildung letztlich insgesamt. Wir brauchen etwas, wie wir lernen, solche Momente, wo wir auch zunächst überrascht sind, dass sie kommen, wie wir auf die schlagfertig reagieren, vernünftig reagieren, überlegen, wie wir weitermachen können und wo wir wieder ansetzen können. Und dass wir auf gar keinen Fall dazu übergehen, das einfach wegzuschieben und wegzudrängen und zu sagen, naja, heute geht's nicht und dann ist es auch halb so schlimm. Das geht nicht. Also da muss schon auch Null Toleranz, sage ich mal, gezeigt werden. Übrigens verstehe ich die andere Schule da schon, wenn sie dann mit Ordnungsmaßnahmen reagiert als schärfere Erziehungsmaßnahmen, denn da mag vielleicht in der Prävention vorher was schiefgelaufen sein, aber in der Intervention, da muss ich dann sehr wohl handeln, da muss ich Zeichen setzen und das kann ich dann nicht allein damit beheben, dass ich sage, und wir kommen nochmal alle zusammen und besprechen uns dann und dann möchte ich euch da den Perspektivwechsel ermöglichen und dergleichen mehr, das mag ich alles auch machen, aber ich muss auch ganz klar ein Zeichen setzen, falls seitens unserer Gesellschaft, hier ist Schluss, hier habt ihr eine Grenze überschritten und ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren.
Wir biegen jetzt schon so ziemlich in die Schlusskurve ein mit Blick auf die Uhr. Deshalb kommen wir auch zur Schlussfrage. Wir könnten sicherlich noch länger diskutieren. Was muss Ihrer Meinung nach dringend passieren, um antisemitische Ressentiments, Äußerungen und auch antisemitisch motivierte Handlungen in Klassenzimmern und auf Schulhöfen möglichst nachhaltig zu stoppen? Vielleicht fangen Sie an, Frau Schnabel.
Also, wir müssen es erstmal als flächendeckendes, langfristiges Problem anerkennen und nicht immer nur dann reagieren, wenn wir es mit einem aufflackernden Antisemitismus zu tun haben. Und wir haben gerade gehört, es ebbt schon wieder ein bisschen ab, die Aufmerksamkeit schwindet. Und gerade diese Zeit sollten wir nutzen, um jetzt wirklich erstens die Lehrkräfte nochmal besonders in den Blick zu nehmen, zu stärken im Umgang mit diesen komplexen Diskursen und zweitens vor allem das Thema Medienbildung und politische Bildungsarbeit zusammenzudenken und beiden Themen einen festen Platz im Schuleintag zu gewähren.
Frau Nord.
Was passieren muss, ist, dass die Beschäftigung, die Auseinandersetzung mit Antisemitismus als ein fester Bestandteil in der Lehramtsausbildung, im Lehramtsstudium etabliert wird. Und zwar auf der Basis dessen, dass die Studierenden pädagogisch sehr, sehr viele Kompetenzen mitbringen, die bereits gegen Antisemitismus wirksam werden können, wenn sie auf dieses Thema direkt und effektiv bezogen werden. Es ist sehr viel da. Es muss eine Verbindung geschaffen werden zwischen der pädagogischen Kompetenz und der antisemitismuskritischen Bildung.
Herr Düll.
Jetzt könnte ich eigentlich fast nichts mehr hinzufügen, weil das ist genau der Punkt letztendlich, dass da sehr viel da ist, auf dem wir aufbauen können und dass wir noch stärker fokussieren können auf den Antisemitismus. Ich weise aber auch trotzdem nochmal darauf hin, es geht um weit mehr noch. Es geht darum, die Würde des Menschen grundsätzlich anzuerkennen, ob es sich um Juden handelt oder sonst welche Menschen. Es ist ganz egal. Und das müssen wir deutlich machen. Und da müssen wir die Menschen zur Courage anleiten, insbesondere eben unsere jungen Leute. Und wir müssen uns auch dabei immer bewusst machen, dass diese jungen Leute vielfach keine Eltern mehr haben, die in irgendeiner Weise Verbindung zu diesem, ich nenne es jetzt mal, nationalsozialistischen Antisemitismus haben. Sie haben nicht mal mehr Großeltern, die dazu eine unmittelbare persönliche Verbindung haben. Und das heißt, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht alleine in den Schulen stattfinden kann. Hier sind alle Politiker gefordert, hier sind alle Erwachsenen letztlich gefordert, entsprechend einzugreifen und Courage zu zeigen. So wie in Augsburg, als jemand versucht hat, die Flagge Israels vom Fahnenmast zu holen vor dem Rathaus, als dann jemand doch endlich eingeschritten ist und das verhindert hat. Und genau diese Courage, die müssen wir unseren Lehrern vermitteln und diese Courage müssen wir den Schülern vermitteln und allen Erwachsenen.
Judenhass im Klassenzimmer. Was tun gegen Antisemitismus an Schulen? Darüber haben wir diskutiert in diesem SWR2-Forum mit Dr. Deborah Schnabel, Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank, mit Professorin Ilona Nord, Gründerin des Zentrums für antisemitismuskritische Bildung an der Universität Würzburg und mit dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes Stefan Düll. Mein Name ist Doris Maul. Ich sage zum einen Danke an meine Gäste für die Diskussion und danke auch an Sie, dass Sie bis hierhin zugehört haben.